Der Börsenradio To Go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko-theme.de.
Börsenradio Network AG. Marktbericht.
Hätten Sie das erwartet, im März schon 18.000 Punkte?
18.000 war eigentlich unser Jahresendziel, also insofern kommt es ein Ticken zu früh. Auf der anderen Seite, richtig überraschend tut es mich auch nicht.
Wieder zurück vom Börsentag München. Es meldet sich Peter Heinrich aus dem Börsenradiostudio A. Mit dabei ist auch natürlich mein Kollege Andreas Groß. Wir haben für Sie auch sehr viele Interviews mitgebracht. Übrigens, die US-Börse öffnet momentan durch die Zeitumstellung wieder eine Stunde früher. Naja, bis wir eben unsere Zeit wieder umstellen, dann passt's wieder. Douglas setzt Duftmarke an der Börse. Die Märkte sind vorsichtig vor der morgigen, Klammer auf, nicht Klammer zu, Zinsentscheidung. Bitcoin-Kurs am Morgen teilweise unter 64.000 US-Dollar und Unilever streicht 7.500 Stellen. Die Schlusskurse. Der DAX wagt sich heute nicht über die 18.000er Marke, aber immerhin, er schließt 0,3% höher bei 17.988 Zählern. Der Euro Stoxx 50 notiert 0,4% besser bei 5.004 Punkten. Und schauen wir noch nach Wien zum ATX. 7.661, ein Plus von 0,7%. Der ATX als TR, als Total Return.
Mein Name ist Carsten Klude, ich bin Chefvolkswirt bei MM Warburg & Co. in Hamburg und auch hier zuständig für die Vermögensverwaltung.
Und aus dem Börsenradio-Studio grüßt Peter Heinrich. Wo stehen wir an den Börsen momentan? An der Börse lähmt das ehrfürchtige Warten auf die morgigen Ereignisse. Das Wichtigste ist natürlich die Sitzung der US-Notenbank, besonders das Handelsgeschehen dazu. Der DAX startet jetzt heute den fünften Handelstag in Folge mit einer kleinen Konsolidierung. Die Anleger wissen zwar, dass die Fed die Zinsen senken wird, aber sie hat keinen Zeitdruck. Sie könnte gut und gern bis Ende Juli warten und damit gingen die Investoren bei der Sitzung am 20. Juni leer aus. Was erwarten Sie?
Ja, ich erwarte definitiv morgen auch natürlich keine Zinssenkung. Das ist ganz klar, denn wie Sie ja auch schon gesagt haben, dafür besteht ja im Moment auch keinerlei Notwendigkeit. Die amerikanische Wirtschaft läuft gut. Die Inflationsrate ist zwar runtergekommen, ist aber natürlich aus Sicht der Zentralbanker immer noch ein Ticken zu hoch. Das heißt, da werden sie sich erstmal relativ gemütlich, würde ich sagen, zurücklehnen und sagen, okay, wir können uns das ganze Geschehen erst einmal weiter anschauen. Und es werden ja auch die ominösen Dotplots dann veröffentlicht. Also insofern die Einschätzung einerseits, was macht die Konjunktur, wie geht es mit dem Wachstum weiter, wie mit der Inflation. Aber da geben dann die FOMC-Mitglieder ja auch ihre eigenen Einschätzungen wieder, wie es mit dem Thema Zinsentwicklung in diesem Jahr weitergeht. Und das wird, glaube ich, ganz spannend werden. Ich glaube, da waren beim letzten Mal durchschnittlich 3 Zinssenkungen drin. Einige spekulieren, dass es vielleicht diesmal dann sogar nur 2 werden könnten. Also insofern, das würde sich auch mit meinen Erwartungen ungefähr decken. Also ich würde auch sagen, also die Wahrscheinlichkeit, dass wir Zinssenkungen sehen, ist nach wie vor da. Zeitdruck besteht nicht. Ab dem Sommer, also Tendenz zweite Jahreshälfte und dann 2, 3 oder 4 Zinssenkungen. Aber ehrlich gesagt, mir käme es aus Anlegersicht auch jetzt gar nicht so sehr darauf an, was da morgen passiert. Das ist sicherlich medial immer sehr wichtig, weil man ja Themen braucht, über die man sich unterhält. Mhm. Aber letztendlich, ich sag mal, für einen Anleger kommt ja, ich sag mal, die strategische Komponente, die ist entscheidend. Und da stellt sich eher die Frage, Zinsen rauf oder Zinsen runter? Zinsen rauf können wir klar beantworten. Nein. Zinsen runter? Ja, aber wir wissen wir kennen den Zeitpunkt noch nicht, aber dass Zinsen tendenziell eher sinken werden und dass das gut für Aktienmärkte ist, ich glaube, das steht außer Frage.
Die Anleger zeigen sich heute zurückhaltend mit Blick auf die bevorstehenden Zinsentscheidungen der großen Zentralbanken. Die US-Märkte starteten schwächer in den Tag und auch der DAX konnte sich dem Sog nicht entziehen und pendelte lange unter der 18.000er Marke. Die Vorfreude auf die Entscheidung der Fed, der Bank of England und der Schweizer Nationalbank hat die Risikofreude gedämpft. Die Ölpreise zeigten sich davon unbeeindruckt und kletterten nach oben. Ein Barrel Brent kostete zum Handelsschluss über 82 US-Dollar. Analysten sehen die jüngsten Drohnenangriffe in Russland und die konsequente Förderpolitik der OPEC Plus als Haupttreiber.
Börsenradio Network AG.
Trends, Märkte und die technische Analyse im Podcast von IG. IG.com.
Hallo, mein Name ist Alaa Boumediene, Head of Markets bei IG. Interessante Trading-Ideen, Handelsstrategien und Marktkommentare erhält ihr von uns.
Andi Groß aus dem Studio des Börsenradio. Salah, die Bank of Japan hat es getan, ja? Sie hat die Zinsen angehoben. Also die erste Mail zu diesem Themenblock, die bekam ich heute Morgen um 6:15. Ich habe die Augen kaum aufgebracht. Ich konnte die kleinen Zahlen kaum erkennen. Das lag jetzt aber nicht an der Schriftgröße. Was bitteschön bedeutet ein Leitzins von 0 bis 0,1%?
Erstmal bedeutet das eine phänomenale Nachricht in Japan, denn erstmals seit 17 Jahren wurde der Zinssatz überhaupt mal erhöht. Und das jetzt auch mal aus diesem negativen Bereich heraus. Viele Kinder oder Jugendliche, wenn es ja 17 Jahre sind, kennen in Japan überhaupt nichts anderes als negative Zinsen oder Sparen auf dem Sparbuch ist sogar bei ganz vielen Leuten sogar seit 92 überhaupt nicht vorstellbar. Deswegen sind Japaner auch sehr eifrig, zum Beispiel im Währungsdevisenhandel, auch Hebelprodukte, aber auch Investment investieren ist in Japan sehr, sehr, sehr weit verbreitet. Na klar, wenn man über Jahrzehnte in einem negativen Zinsumfeld sich befindet. Ja, die japanische Zentralbank startet, wenn man jetzt sagt, wie eine Schnecke, sehr lange im Tiefschlaf gewesen, startet jetzt mit ihrer leicht expansiven Geldpolitik, kann man sagen. Man hat jetzt den Schalter umgelegt, würde ich sagen. Und wir sehen es ja auch schon vorher, jetzt in den letzten Wochen, Monaten, wie stark der Nikkei angezogen hat, die japanischen Aktien sehr interessant sind. Christian und ich haben ja auch ein Buch veröffentlicht, wohin fließt das Geld? Da konnte man durchaus auch aktuell sehen, dass Japan sehr stark oder attraktiv ist. Und mit dem steigenden Zins kann das auch dementsprechend weiter fortgeführt werden, beziehungsweise mehr Attraktivität mit sich bringen. Auch im Währungspaar japanischer Yen ist ja auch in den letzten Wochen sehr volatil und interessant gewesen. Und hier könnte natürlich jetzt auch eine Aufwertungsmöglichkeit im japanischen Yen bald zu sehen werden. Also US-Dollar, japanischer Yen eher vielleicht tendenziell fallend. Werden wir sehen, wie das im weiteren Verlauf natürlich sich ausmacht. Und diese Woche steht ja auch noch die FED-Sitzung an. Das könnte vielleicht nochmal ein anderes Rauschen mit sich bringen, ehe wir eigentlich diese Tendenzen dann sehen, dass der japanische Yen hier durchaus nochmal in eine Aufwertungsrallye geht.
Heiko Thieme, globale Anlagestratege. Tja, und vom Börsenradio Mobilstudio, vom Börsentag in München, grüßt Peter Heinrich.
Hallo Heiko, servus.
Eine weitere Hörerfrage besteht bei Vodafone. Eine Chance auf Turnaround? Fragezeichen. Warum wurde Vodafone zum Penny-Stock? Jetzt hohe Dividendenrendite und einstelliges KGV. KGV, erster Einstieg denkbar oder Finger weglassen?
Gut, bei der Dividende muss man vorsichtig sein, die wird kaum verdient. Und wenn dann Dividende nur schwer verdient wird, dann muss man ein bisschen vorsichtig sein, dann könnte sie mal gestrichen werden. Warum hat sie nicht performt? Das ist ein gutes Unternehmen, ich bin bei Vodafone seit 25 Jahren, bin zufrieden mit dem Service. Aber die Margen, die sie haben, die werden immer kleiner. Und denke mal dran, die Konkurrenz von Vodafone ist zum Beispiel WhatsApp. Null Faktor, kostet mir nichts. Wenn ich jetzt Vodafone telefoniere, nicht wahr, muss ich Geld bezahlen. Viele Leute bestellen ihre Telefone, Fixtelefone ab. Wenn man jetzt auf den Handybereich geht, sagt man ja wunderbar, aber man telefoniert vielleicht, wen man hat einen Vertrag.
Ja, das stimmt. Aber, und das Volumen wird auch immer mehr für weniger Geld.
Ja, ja. Also da gibt es einen Margendruck, das ist dabei. Vodafone, nichts von mir dann sagen, nein, aber steht nicht auf der Liste, aber wer hier will, längerfristig durchaus. Aber ist nicht, wenn man sich zum Pennystock geworden, allein war die Gewinne, wenn man sich die Gewinnentwicklung anschaut und die Prognosen, die gehen von einer relativ flachen Entwicklung für die nächsten 2 Jahre aus. Also muss hier ein bisschen Geduld haben.
Heiko, welche Empfehlungen hast du denn hier zum Börsentag mitgebracht?
Ja, ich habe so angeschaut, erstmal alle Leute versucht zu sehen. Interessant, wie viele junge Leute mich ansprechen hier. Junge Leute hat zwischen 18 bis 22.
Und woher? Das stimmt, das hat mich auch überrascht. Da waren junge Kerle, ja, um die 18. Die standen hier, haben fleißig gewartet und wollten mit dir dann sprechen und ein Foto machen.
Und sind noch nie zum Börsentag gekommen und haben nur gehört, Heiko Thieme kommt ja durch Instagram. Ich meine, wir haben jetzt 160.000 Follower, das ist eine ganze Menge. Ich glaube, das ist die größte Zahl im Finanzbereich jetzt in Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammengenommen. Das freut einen natürlich. Ich leiste nur die tägliche Ansage, aber ihr seid ja diejenigen, die Technologie da herstellen. Ich war und dann auch der Jonas, ich war der hier als Trainee bei dir mitarbeitet, als junger Student, auch bei mir mit in meiner Studentengruppe ist, die ich wöchentlich unterrichte. Davon habe ich sehr viel gelernt, wie das funktioniert. Und dann immer die Frage, die ich stelle, ja, was gefällt euch denn daran? Ich glaube, es ist die Konsistenz, die man hat. Und dass man also nicht marktschreierisch argumentiert, sondern ich versuche, den Menschen mit knappen Worten ein paar wesentliche Aspekte über die Großraumlage mitzuteilen. Wir haben nur eine Minute, da kannst du keine Bibel vorlesen, da muss man sich aufpassen. Und dann eine Idee auszudrücken, nicht wahr? Und das alles innerhalb von 60 Sekunden zu schaffen. Eine sehr starke Disziplin, die ich mir selbst auferlegt habe.
Ja, muss ich vorstellen. Der Monologsprecher von einer Viertelstunde macht nur eine Ansage von unter einer Minute.
Und wir haben eine Überraschung heute gemacht, nicht wahr? Wo wir hier ein Interview geführt haben. Du solltest es ja führen.
Achso, ja, ich hatte Thomas Zimmermann eingeladen, 12.30 Uhr zum Interview, und dann Heiko war auch noch da. So, und jetzt führt doch mal Heiko Thieme ein Interview mit Thomas Zimmermann. Also umgekehrt, nicht Heiko kommentiert den Markt, sondern Heiko stellt die Fragen.
Und der Thomas war ja am Anfang nervös, das kannst du nicht, da komme ich ja gar nicht zum Reden. Hinterher hat er sich ja sehr gefreut, sagt, mein Gott, du stellst ja so klare Fragen und so weiter und so fort. Ist ein Hobby von mir, Moderation. Moderation hat eine Präambel. Rede nicht zu viel und stell interessante Fragen, die jeder Zuhörer eigentlich stellen wollte. Stell dich nicht ins Zentrum, sondern lass deinen Gesprächspartner glänzen. Greife nicht an, hake nach.
Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Christian Henke. Ich bin Senior Market Analyst bei IG Europe in Frankfurt.
Ja, mein Name ist Peter Heinrich und wir treffen uns in München im Dampfdom. Wie findest du die neue Veranstaltung vom Börsentag?
Sehr gut. Letztendlich hat das ja auch was mit Börse zu tun. Haben die Märkte jetzt noch genügend Dampf, um weiter nach oben zu tendieren? Oder, wie ich jetzt nachher einen Vortrag halten muss, im Rollprüfstand müssen wir die Märkte vielleicht auch auf den Prüfstand stellen. Also im Grunde würde ich mal sagen, passend.
Ja, dann übernehme ich doch gleich die Idee. Ganz schön viel Dampf drunter, oder? Ich meine, die Party, hast du das große Feuerwerk mitgekriegt? DAX 18.000, klar hast du das mitgekriegt. Ist da so viel Dampf im Kessel drin?
Unheimlich viel Dampf. Und wie wir auch wissen, zu viel Dampf ist natürlich nicht gut. Das heißt also, irgendwann muss der Dampf entweichen. Und da ist jetzt natürlich die bekannte 100.000-Euro-Frage. Geht es jetzt so weiter aufwärts? Ich würde sogar behaupten, dass wir schon einige Märkte, Aktien, Segmente haben, wo ja letztendlich die Situation teilweise ein wenig irrational ist. Ja, das sehen wir teilweise beim Bitcoin. Das sehen wir natürlich vor allen Dingen, wenn wir uns die US-amerikanischen Tech-Werte, ja, die glorreichen Sieben wie Meta, Nvidia, Alphabet, Microsoft und Konsorten. Da ist im Grunde schon eine fast irrationale Kursbewegung zu beobachten. Ich habe mir das aufgeschrieben, Peter.
Na, liegst du gerade wieder auf dem Sofa und schaust Fußballspiel um Fußballspiel, aber irgendwie fühlst du nichts mehr? Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es Copper TS. Nein, kleiner Scherz. Obwohl, nicht ganz so kleiner Scherz. Copper TS gibt's wirklich. Es ist ein neuer Fußballpodcast von mir, Tommy Schmidt, in dem ich einmal in der Woche über alles rede, was mich zum Thema Fußball und der aktuellen Fußballsituation so interessiert. Das mache ich aber nicht alleine, sondern mit einer Person aus meiner ganz persönlichen Fünferkette, die immer wieder wechselt. Bestehend aus Dr. Turid Knag, Ex-Nationalspielerin, Jana Wosnitzer, Sportjournalistin, Gregor Rühl, Fernsehautor, Terence Boyd, Stürmer beim 1. FC Kaiserslautern, Christoph Kramer, Weltmeister. Mehr muss man dazu doch nicht sagen. Und ich habe aber auch immer mal wieder wechselnde Interviewgäste, die so kommen. Es war schon Mats Hummels zu Gast, es war Fabian Rehse zu Gast, Jonas Hector, Fabian Scheer von Newcastle United, aber auch Paul Kalkbrenner und Tom Kaulitz. Wer war da alles dabei? Also, vielleicht kann ich dir irgendwie den Spaß am Fußball zurückbringen. Hör doch mal rein, Copper TS, immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.
Der S&P hat im Jahr 2023 ein schönes Plus erzielt. Aber überwiegend ist dieses Plus auf die sieben sogenannte glorreichen Sieben zurückzuführen. Ohne die Sieben, ohne Apple, Amazon, Alphabet, Nvidia und so weiter, Meta, Microsoft, wäre der S&P im Jahr 2023 um 6% gefallen. So, was machen wir, die sich damit überwiegend technisch, charttechnisch auseinandersetzen? Wir sagen dazu, ja, das ist im Grunde schon eine etwas gefährliche Entwicklung, was die Marktbreite angeht, wenn von einem Index, wenn von 500 Werten wie beim S&P letztendlich nur eine Handvoll den Index nach oben ziehen und die anderen nicht die Underperformer sind, dann ist das auf Dauer im Grunde eigentlich kein gutes Zeichen. Es werden natürlich einige Zuhörer sagen, ja, das ist natürlich wieder ein Blick in die Glaskugel, so nach dem Motto, wenn es regnet, wird irgendwann die Sonne scheinen. Aber letztendlich muss man feststellen, dass wir durch den KI-Boom, und das Schlimme ist ja, wir haben Überbewertungen, was die US-Werte angeht. Europäische Aktien, und da kommen wir vielleicht auch gleich auch zu dem Thema, wohin fließt das Geld? Aber letztendlich das irrationale Verhalten der Marktteilnehmer kann sogar noch eine Weile andauern.
Douglas setzt wohl nur eine kleinere Duftnote für den Börsengang. Der Preis der Aktie liegt wohl am unteren Ende der Preisspanne. Die Aktie soll wohl zu 26 Euro am Donnerstag ausgegeben werden. Das ist eine Bewertung von 2,8 Milliarden Euro. Und die Commerzbank gibt sich optimistisch und korrigiert nach oben. Die Gewinnerwartung für 2024, das Vorzeichen eine verbesserte Situation bei der Tochter M-Bank und ein erwarteter Anstieg im Provisionsgeschäft.
In anderen Worten, es bleibt spannend. Man sollte weiterhin Börsenradio sich anhören, auch das Interview, nicht wahr, hier mit Thomas Zimmermann.
Und auf Heiko Thieme hören natürlich, der insbesondere in Einzelwerten so gut ist.
Da machen wir weiter. Die Risiken, die wir haben und die Chartanalyse, so zwei Themen. Was ist das Risiko, wenn du mal so eine Zahl nennen würdest aus dem hohlen Bauch heraus, von hier bis zum Jahresende, 5 oder 10% Minus oder mehr oder wird es weniger sein? Das heißt, im DAX ausgesprochen, das mal nicht um Euro, sondern um DAX ausdrücken, wir haben jetzt die 18.000 Marke gerade gesehen, sind knapp darunter. Sehen wir die 17.000 Marke nochmal in diesem Jahr?
Ja, kann durchaus sein, kann sogar in den nächsten 2-3 Wochen sein.
16.000 möglich?
Warum nicht? Technisch sind
15.000?
Ist sowieso möglich, ist sogar minus 20% möglich.
In diesem Jahr?
Ist möglich, ja.
Okay, welche Wahrscheinlichkeit wird es zu dem geben?
Nicht mehr als 5%, aber gut, die reichen mir schon.
Gut, aber das ist mal zur Sicherheit gesagt, 95%, dass es nicht so tief geht.
Aber technisch ganz wichtig ist, alle Trends sind intakt, weltweit. Die ersten fangen an, ein bisschen zu wackeln. Also der Nasdaq ist jetzt zum ersten Mal aus seinem Aufwärtstrendkanal am Freitag geschossen, ein bisschen runtergekommen. Also es gibt im Moment technisch überhaupt keinen Grund, bärisch zu sein. Überhaupt keinen Grund. Es ist aber Zeit nach dieser Rallye, die wir hatten, die ja schon vor Jahresende losging. Du erinnerst dich, da war ja schon ein wahnsinniger Schub nach oben. Und da haben die Märkte ja jetzt nochmal 8-10% draufgesetzt. Es wird einfach Zeit für eine Konsolidierung und die steht wahrscheinlich jetzt an.
Nur die Frage, die ich habe hier am Börsentag München, das sagen fast alle, das sagen, irgendwann muss es mal nach unten gehen. Mein Freund Hans Bernecker sagt, bitte, da gibt es einen Deckel.
Ja.
Aber das Hauptargument aus meiner Sicht wäre, und das ist die Frage an dich, die Liquidität. Sie ist ja der treibende Faktor. Meist entweder ist zu wenig Liquidität da, dann fallen die Märkte, weil es keine neuen Käufer gibt. Oder wie sieht es bei der aktuellen Liquidität aus? Hast du da gewisse Daten, die das mal beziffern könnten?
Nee, da achte ich ehrlich gesagt weniger drauf. Liquidität wird ja genug da sein. Irgendwas speist ja die Märkte. Aber wenn wir uns die Märkte genau anschauen, dann laufen sie ja in der Breite überhaupt nicht. Wir haben ja ein absolutes Clusterrisiko. Es laufen nur die Top-Werte in den Top-Indizes. Es läuft nur die erste Klasse. Ich gebe dir ein Beispiel. Der MDAX bräuchte jetzt noch 34% ab jetzt, um an seinen Allzeithoch zu kommen. 34%. Der SDAX bräuchte noch 18%. Also ja, die Börsen laufen, aber sie laufen nur in den Top-Top-Segmenten bei den absoluten Blue-Chips. Ne?
Aber hat es ja nicht in jüngster Zeit auch eine gewisse Ausbreitung gegeben? Eli Lilly zum Beispiel gehört zu den Top-10 Werten.
Ja.
Ich warte mal, die Pharmazie kommt ein bisschen, sodass die magischen Sieben, dass die so ein bisschen die an Glanzversorgung haben.
Ja, es hat ein bisschen, aber wenn du den Russell 2000 in den USA anguckst, der ist noch meilenweit weg von seinem Allzeithoch. Ne? Also sobald wir mal die Technologie rausnehmen, den Nasdaq rausnehmen, die Top-10 Werte in Amerika haben 34% des S&P-Index. Ich weiß nicht, wann es das zuletzt gegeben haben. Und da, weil, wenn du Liquidität ansprichst, ist auch ein Risiko. Weil inzwischen werden in Amerika, gibt es mehr ETFs, die ausstehend sind, als aktiv gemanagte Fonds. Die ETFs kaufen immer die größten Werte automatisch nach, weil die Anleger, wie zum Beispiel hier am Börsentag, automatisch den S&P 500 oder den Nasdaq kaufen. Das heißt, sie kaufen dann auch automatisch Nvidia mit dieser wahnsinnigen Marktkapitalisierung großen Stücken. Wenn die alle mal raus wollen, der ETF-Markt ist extrem schnell. Institutionelle können 1 Milliarde in Millisekunden abbauen, dann können wir halt auch mal so einen Flash-Crash kriegen und diese Gefahr ist halt immer da.
Thomas Zimmermann Zwang auch haben, weil er ja davon nicht betroffen ist.
Ja, weil er Optionen an Bord hat, die bis Dezember diesen Jahres laufen und meistens passiert das ja über ein Gap, über Nacht oder am Wochenende und die werden es dann aufgreifen. And by the way, Heiko, wenn es nicht passiert, ich bin ja kein bärischer Mensch, sonst würde ich ja nicht in europäische Aktien investieren. Um Gottes Willen, wenn das nicht passiert, hoffe ich, dass ich im Schnitt meine 6% mache und damit bin ich sehr happy, weil ich damit mit meinem gesamten Portfolio die Inflation mehr als geschlagen habe.
Siemens erfährt Gegenwind in seiner Digital Industries Sparte. Vor allem in China und Europa bleibt das Geschäft hinter den Erwartungen zurück.
Wahre Geschichten. Echte Liebe. Darum geht es im neuen Podcast True Love der beiden Journalistinnen Lynn und Leo. Die beiden kennt ihr vielleicht schon aus dem erfolgreichen True-Crime-Podcast Mord auf Ex. Und jetzt erfinden sie ein neues Genre, True Love. Es geht um wahre Geschichten über Freundschaft, Familie und die ganz große Liebe. Unter anderem geht es um Bonnie und Clyde, Kaiserin Sissi und Prinzessin Diana, aber auch um einen Jungen, der seine Mutter am anderen Ende der Welt sucht. All diese Geschichten haben genauso viel Spannung und Emotionen wie jeder True-Crime-Fall. Aber hier gibt es dazu noch ganz viele warme Gefühle. Ab jetzt gibt es jeden zweiten Freitag eine neue Folge True Love, überall, wo es Podcasts gibt.
Eine angepasste Prognose reflektiert die neuen Realitäten mit einem Quartalsziel, das nun eher bei 17% Marge liegt. Wagen Sie ein neues Kursziel, wenn Sie sagen, 18.000 war konservativ?
Ja, ich bin schon häufiger danach gefragt worden, was denn eigentlich so denkbar ist. Und ich sag mal, rein mathematisch, also wir gucken uns, wir haben ja auch keine Glaskugel, aber wenn man sich einfach nur die Gewinnerwartungen anschaut und das mit den gegenwärtigen Kursgewinnverhältnissen multipliziert oder sagt, da kann auch von der Bewertung her, geht es vielleicht noch ein bisschen rauf, dann können wir auch eine 19.000 im DAX dieses Jahr erreichen. Auch das ohne allzu große Probleme.
Sie sind ja Bereichsleiter Private Asset Management. Wohin fließt eigentlich das Geld momentan der Anleger?
Ja, das ist eine ganz interessante Frage, weil man ja eigentlich meinen müsste, an den Aktienmärkten alles gut und das nimmt jeder auch so wahr und dementsprechend ist der Drive in die Aktien ungebrochen oder nimmt sogar stark zu. Also das kann ich bei uns jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt beobachten, sondern ich sag mal, da stellen sich tatsächlich auch eher viele so die Frage, wo soll es eigentlich noch hingehen und ist das überhaupt alles gerechtfertigt? Also ich glaube, dass viele Privatanleger sich ein bisschen verwundert die Augen reiben, schon letztes Jahr gerieben haben, warum es eigentlich so gut an der Börse gelaufen ist und dieses Jahr schon wieder, weil ja, ich sag mal so, zumindest ja die offenkundigen Nachrichten, Wirtschaftsnachrichten, gerade aus Deutschland, ja nicht so besonders gut sind.
Ja, hallo zusammen, mein Name ist Achim Matzke und ich bin der Chefstratege von Matzke Research.
Gehen wir in die Charttechnik ein. Ja. Wo steht denn der DAX-Chart technisch?
Ja, der DAX ist sozusagen aus technischer Sicht ja nach oben ausgebrochen, weil er neue historische Höchstkurse gemacht hat. Das wird auch unterstützt von dem Kurs DAX. Das ist eigentlich eine interessante Situation. Der DAX ist ja ein Performance-Index und die Dividenden werden ja umgerechnet in Kursgewinne. Und wenn man den Kurs DAX nimmt, der hat erst vor kurzem seine Höchstkurse, die er im März 2000 hatte, also von vor über 20 Jahren, jetzt erst überboten, läuft also gerade erst los. Also von der Seite her sind wir in einer Phase, wo Aktien scheinbar in so eine Art Neubewertung gehen. Da sagen wir, wirtschaftlich doch mies in Deutschland, ja. Aber die Unternehmen können ja Krise. Die haben Finanzkrise, Euro-Schuldenkrise, Lieferkettenproblematik, Corona. Die haben ja auch ein Stück dazugelernt und sind ja international aufgestellt. Die Binnenkonjunktur, Retail und Immobilien, ja, die tun sich schwer. Aber die anderen laufen sozusagen da gut international mit. Und der DAX hat sich ja auch stark verändert. Wir haben ja jetzt eine Umgewichtung im DAX. Es ist, die Kappungsgrenze ist ja jetzt 15%. Die war vorher 10. Also das bedeutet, bei jedem Quartal wurden Aktien, die mehr als 10% Gewicht hatten, auf 10,0 zurückgewichtet. Und dadurch war zum Beispiel SAP zuletzt gecuttet. Aber früher waren auch schon mal andere Werte gecuttet, wie Telekom oder wer eben der größte war. Und jetzt ist es 15. Und dadurch bedeutet, dass die größten Aktien, also SAP und Siemens in Kombination, und danach kommt aber auch Allianz und Deutsche Telekom, die machen zusammen, die fünf größten machen 45% vom DAX aus. Das heißt, etwas, was wir aus den USA her kennen, dass die Großen sozusagen indexbestimmend sind und die Kleinen sozusagen mit ihren Bewegungen für den Index kaum ins Gewicht fallen. Natürlich haben jede Aktie hat immer seine Chance nach oben und nach unten, unabhängig jetzt mal von ihrer Indexposition. Aber das zeigt, wir kriegen so ein Verfahren wie in den USA, dass wenige große Aktien die Börse bestimmen. Und da muss man lernen, mit umzugehen.
Ist das eigentlich gut oder genau das Gegenteil? Also man will ja nicht, dass so ein Klumpenrisiko, KI-Klumpenrisiko auch im DAX existiert plötzlich. Ja.
Die historische Erfahrung zeigt, dass immer diese wenigen Zugpferde eigentlich die Indizes nach oben gemacht haben. Das haben wir zum Beispiel Ende der 90er Jahre gesehen. Da war ja Technologie, Medien, Telekom damals.
So eine Cisco zum Beispiel.
Ja, genau. In den USA war das Intel, Microsoft, Cisco. Oder in Deutschland war es eben SAP, Siemens, Mannesmann, Deutsche Telekom. Die haben den Index hochgemacht und wenn man die hatte. Und hinterher gab es andere Zugpferde. Also sozusagen, es ist immer eine kluge Idee, auf diese Zugpferde zu setzen. Und das zeigt sich in den USA auch beim Nasdaq 100. Der läuft ja besser als der Nasdaq Composite mit seinen 2500 Aktien. Da hab ich zwar viele, alle mit dabei, aber bei den kleineren Technologieaktien, da sind dann wenige, sind mal gut, aber viele sind eben auch, verschwinden hinterher auch im Nichts sozusagen. Also es war schon immer klug, auf die großen Gewinner zu setzen.
Unilever plant große Veränderungen. Der Konzern möchte sein Eissegment, bekannt durch die Marken wie Magnum, Langnese und Ben & Jerry, bis Ende 2025 in eine eigenständige Firma ausgliedern. Diese strategische Entscheidung soll Unilever schlanker und fokussierter machen. Zudem wird das Unternehmen weltweit 7.500 Stellen abbauen, um die Kosten in den nächsten 3 Jahren um 800 Millionen Euro zu reduzieren.
Es ist die Woche der Notenbanken, ganz klar. Und die Anleger in Japan, die haben sich aufs Parkett getraut. Anders die Anleger in Frankfurt, die trauen sich nicht so richtig aufs Parkett. Aber die Party verlassen will auch so richtig niemand. Also, Woche der Notenbanken, was passiert? Worauf warten die Anleger?
Ja, du hast es gerade schon gesagt, keiner will so wirklich einen Spielverderber spielen, aber auch will niemand hier aus dem Markt raus. Wir sind jetzt tendenziell auch seitwärts unterwegs, wenn wir uns jetzt aktuell die Kurstafel mal in Frankfurt anschauen, leichtes Plus, bisschen 0,12%, 17.963 Punkte taxiert jetzt hier in der IG Wertpapierhandelsplattform, also knapp vor der 18.000er Marke. Hat jetzt noch nicht wirklich Anzeichen gezeigt, dass wir hier heute nachhaltig drüber schließen können. Wie die Bänder für den Intraday-Handel heute, wo liegen die 18.050 oberes Band. Das heißt, hier ist auch so erstmal nicht großartig viel zu erwarten. Wir würden nicht mal das neue Allzeit- oder das aktuelle Allzeithoch rausnehmen. Also hier ist eher eine Wartehaltung zu sehen. Ähnlich auch an den US-Märkten vorbürstlich. War da jetzt leicht Minus, aber da haben wir jetzt noch ein bisschen Vorlaufzeit, bis dann die Märkte nochmal anziehen. Jedenfalls hier nochmal die Vortagsverluste nochmal raus oder die vorbürstlichen Verluste nochmal zurückholen. Also es ist ganz klar eine Wartehaltung zu erkennen, auf hohem Niveau. Ne?
Ja, wenn ich mir so meine Marktberichte die letzten Tage anschaue, wir haben ja da mehr unsere bunten Pfeile. Also
okay, Leute, es ist eigentlich ganz einfach, wer Reality-TV mag, ja, und jetzt tut nicht so, ich weiß, ihr guckt das auch. Also, wer Reality-TV mag, der wird diesen Podcast hier lieben. Denn, Achtung, neuer Podcast von Visavi und Max-Richard Lessmann. Die beiden, die haben ihre Kräfte gebündelt und gemeinsam eine Insel geschaffen. Einen sonnigen Safe Space, eine schwimmende Oase, könnte man sagen. Für all die Menschen, deren Herzen bei Reality- und Trash-TV-Formaten höher schlagen. Herzlich willkommen bei Radio Island. Das ist der brandneue wöchentliche Podcast, bei dem Lotti und Max ihrer Leidenschaft für Trash-TV frönen. Sie gehen da die legendärsten Momente der Woche durch und auch die ein oder andere alte und neue Trash-Legende wird sicher mal vorbeischauen hier. Also hört ab sofort rein. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge Radio Island und das, na klar, überall, wo es Podcasts gibt.
Der grüne Pfeil nach oben, der rote Pfeil dann nach unten und dann gibt es den schwarzen Pfeil, der zeigt seitwärts und die letzten 3 Tage in den Markt bringt immer wieder seitwärts. Also wo bitteschön ist die Volatilität hin?
Ja, die kommt zurück. Also wir sind auf sehr tiefen Niveaus in der Volatilität. Das kann natürlich durchaus bedeuten, dass wir nach so einer starken ersten Jahreshälfte bis dato, wie in US-Wahlenjahren eigentlich nicht so der Fall oder nicht so historisch der Fall war, könnte durchaus die Volatilität zurückkommen. Seitwärtsphasen, ja, da gibt es 2 Möglichkeiten. Eine Seitwärtsphase kann nach oben hin durchbrochen werden und den gegenwärtigen Trend fortsetzen. Sie kann aber auch nach unten hin ausbrechen und eine erste Trendumkehr für uns signalisieren. Das ist eigentlich zusammenfassend die aktuelle Marktlage. Wir müssen durchaus warten, dass diese ganz kurzfristige, jetzt diese letzte Woche aufgebaute Seitwärtsphase im DAX nachhaltig durchbrochen wird. Wird sie nach oben durchbrochen, das ist eine klare Trendfortsetzung. Dann geht der Markt weiter Richtung 18.500, fallen wir tiefer unter die Seitwärtsphase. Dann kann es durchaus nochmal der Fall sein, dass wir in Richtung 17.000, also diese 800 Punkte Standardabweichung ist durchaus hier drin. Die Volatilität, wie gesagt, kann hier durchaus nochmal anziehen und dann könnte sich das bewahrheiten, was wir gerade jetzt erwähnt haben.
Morgen die Feds, heute schon japanische Notenbank. Sie hat's getan. Sie hat das erste Mal seit 2007 den Leitzins angehoben. Japan ist damit das letzte Land der Erde, die die Ära negativer Zinsen beendet. Die Zinsanhebung ist ja das Signal für Japans Wirtschaft, dass aller Voraussicht nach das Ende der Deflation gekommen ist. Ja, aber eine tatsächliche Wirkung des kleinen Zinsschrittes dürfte allerdings eher sehr gering sein. Es ist also mal wieder Psychologie.
Ja, ich würde schon sagen, sehr viel Psychologie, eher so ein symbolischer Schritt, wo man signalisiert, okay, die Krise ist jetzt auch bei uns beendet. Ich meine, gucken sich die Aktienmärkte an, die haben das ja schon lange, lange gefeiert. Oder die haben ja auch in den letzten Jahren hier eigentlich keine, waren ja nicht im Krisenmodus. Also insofern ist das, was die japanische Notenbank jetzt tatsächlich dann nachvollzieht, ich sag mal, sehr, 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 sehr spät. Und ich hoffe, dass es nicht zu spät ist. Sie haben ja auch angesprochen, die erste Zinserhöhung seit 2007. Wir wissen ja noch 2007, was danach dann passiert ist. Also ich will mich nicht hier irgendwie als Schwarzmaler betätigen. Das liegt mir auch gar nicht und das will ich auch gar nicht. Aber damals war das Timing halt auch nicht gerade besonders gut. Und da war man auch eigentlich somit die letzte Notenbank, die noch die Zinsen erhöht hat. Und ich hoffe, dass den Japanern das diesmal nicht widerfahren wird. Ich würde sagen, so strukturell, also ist die Deflation jetzt wirklich besiegt, habe ich auch ehrlich gesagt meine Zweifel. Man hat das ja heute mit der Aussage verbunden, ja, in den nächsten Jahren wird man jetzt bei positiven Inflationsraten bleiben in Japan. Ich bin da mal sehr gespannt. Die japanische Wirtschaft wächst jetzt ja auch nicht überdurchschnittlich stark. Klar, im Moment werden halt die Löhne auch angehoben, etwas stärker angehoben als in der Vergangenheit. Ob das tatsächlich eine systematische Entwicklung sein wird, eine strukturelle, da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Also ich sehe das mit Interesse, aber wie gesagt, ich glaube, dass das von der Tendenz vielleicht tatsächlich schon sehr, sehr spät ist und dass jetzt weitere Zinserhöhungen in Japan folgen werden, das kann ich mir im Moment auch nicht vorstellen.
Das war's, die Börse in Kürze. Möchten Sie alle Interviews in Langform hören, dann gehen Sie einfach auf börsenradio.de. Und morgen wieder, da kommt Christian Drastil aus dem Studio Wien mit einem Börse-Liveblick. Damit verabschieden wir uns für heute. Bleiben Sie informiert und treffen Sie kluge Entscheidungen. Bis zum nächsten Mal beim Börsenradio2go-Podcast.
Börsenradio Network AG. Marktbericht. Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
Der Börsenradio2go-Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Thieme Club. heiko-thieme.de